Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem nimmermüden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Freitag, dem 8. Mai 2026. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die Welt wird unsicherer und klassische Geldanlagen geraten zunehmend unter Druck. Genau hier setzt die Real Unit Schweiz an mit einer Sachwertstrategie für Anleger, die Stabilität suchen. Den Kern bilden physische Edelmetalle für den langfristigen Werterhalt. Beteiligungen an robusten Unternehmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen sorgen für Werteentwicklung und alternative Anlagen für Risikodiversifikation. Das physische Bargeld dient als Liquiditätssicherung, um auch in schwierigen Zeiten jederzeit handlungsfähig zu bleiben. Statt auf Spekulation setzt man auf Substanz. Seit über 25 Jahren hat sich diese Strategie bewährt, mit dem klaren Ziel, den Werterhalt ihres Vermögens langfristig zu schützen. Immer mehr Deutsche vertrauen ihr Geld der Real Unit Schweiz an, weil sie einen Teil der Ersparnisse außerhalb der EU sichern möchten. Auf www.realunit.de, ich wiederhole, www.realunit.de, finden Sie alle wichtigen Informationen dazu. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Wir setzen unsere Deutschland-Tournee fort und ich freue mich sehr, wenn Sie auch dieses Jahr wieder live dabei sind. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich über die großen Fragen sprechen, die Deutschland, Europa, die Schweiz und die Welt bewegen. Und dafür komme ich am 7. September nach Lübeck, am 8. September nach Magdeburg und am 9. September nach Dresden. Beginn ist jeweils 20 Uhr, Türöffnung ab 19 Uhr. Auch für den November sind weitere Veranstaltungen bereits geplant. Alle Haltestellen, Termine und Tickets gibt's auf www.weltwoche.de/events. www.weltwoche.de/events. Ich freue mich sehr darauf. Diese Gespräche, die haben eine ganz eigene Dynamik und ich habe es im letzten Jahr gesehen. Wir waren immer ausverkauft, tolle Atmosphäre, trotz ernstem Stoff und kein Vortrag war wie der andere. Das hat sich immer wieder aus dem Dialog, manchmal auch aus dem unausgesprochenen Dialog mit dem Publikum jeweils anders entwickelt. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, meine Damen und Herren, in der es wieder dringlich geworden ist, sich grundsätzliche Fragen zu stellen. Man kann nicht einfach nur an der Oberfläche herumsurfen. Und ich glaube, das ist eine Stärke unserer Zeitung, der Weltwoche, seit über 90 Jahren, dass wir immer wieder probieren, ja, den Dingen auf den Grund zu gehen, dies aber ohne den selbstherrlichen Dogmatismus, in den Journalisten, sicherlich auch ich schon, allzu leicht verfallen. Deshalb seien Sie dabei, 7. September Lübeck, 8. September Magdeburg, 9. September Dresden. Das werden spannende, interessante und ich verspreche Ihnen auch unterhaltsame Abende, denn es gilt bei diesen Vorträgen das Motto auch dieser Sendung, ich habe schon lange nicht mehr in Erinnerung gerufen, nach dem Zuschauen sollten Sie sich besser fühlen als vorher, obwohl wir nichts beschönigen und zum Teil also im Übergewändli in diese Abgründe hineinsteigen und mit der Taschenlampe der reinen Erkenntnis versuchen, etwas Übersicht zu schaffen im allgemeinen Dunkel, im Tohuwabohu der Gegenwart. Der 8. Mai ist natürlich ein symbolbelastetes Datum. Ich habe in der Schweizer Ausgabe bereits ziemlich ausführlich darüber gesprochen. Sie können jetzt also spulen, wenn Sie da sozusagen ein anderes Thema bevorzugen. Aber der 8. Mai ist natürlich ein ganz wichtiges Datum. Meine Familie aus Königsberg geflohen, Auslandschweizer, kamen dann 1947 zurück, hatten nichts mehr, alles weg. Und diese Erfahrung hat natürlich auch mich indirekt als Bub in den Erzählungen meiner Großeltern ganz massiv geprägt. Und immer wieder die Frage, wie ist denn das möglich, gewesen? Wie ist das möglich geworden? Auch der kindliche Verstand hat danach geforscht, wie konnte es zu diesem Höllensturz kommen? Und natürlich, wenn man klein ist, findet man dazu keine Erläuterungen, man ist an anderen Dingen dann fasziniert und bestürzt und stellt sich da so seine Überlegungen an. Aber für mich als Journalist, dann später auch als Politiker, ist die Frage immer entscheidender geworden, wie kann man verhindern, dass so etwas möglich wird? Und das ist eine Frage, die ja nicht nur die Deutschen beschäftigen muss, die in ganz besonderer Art und Weise sowohl betroffen waren, wie auch Urheber waren dieses ganzen Unheils. Und das ist eben auch da wichtig, ohne den rückwirkenden Moralismus einzusteigen. Wir haben jetzt ja 40 Jahre Historikerstreit in der Weltwoche auch abgehandelt. Vielleicht erinnern Sie sich noch in den 80er Jahren, 1986, der berühmte damals in Berlin an der Freien Universität lehrende Professor Ernst Nolte, eine der ganz großen Figuren der internationalen Historiographie, hat in Princeton gelehrt, in Oxford, er war an den größten Universitäten, er war eine Koryphäe, ein Geschichtsdenker, wie er sich selber genannt hat. Und er hat das Ungeheuerliche versucht, nämlich den Nationalsozialismus wissenschaftlich aus den Zeitumständen heraus zu begreifen. Und das ist ihm zu Unrecht, vor allem auch von Leuten wie Jürgen Habermas, ausgelegt worden als der Versuch, den Nationalsozialismus zu verharmlosen oder zu rechtfertigen. Und einmal mehr ist hier die Unterscheidung nicht gemacht worden, und ich würde sagen, in polemischer Absicht nicht gemacht worden, zwischen Verstehen und Rechtfertigen. Und das muss man immer wieder betonen. Das ist nicht das Gleiche, meine Damen und Herren. Wenn man etwas zu verstehen versucht, ist das keine Rechtfertigung. Aber es gibt viele, gerade auch heute, die sind nicht mehr bereit, diese feine Linie zu akzeptieren. Wir haben es natürlich auch gesehen in der ganzen Auseinandersetzung mit Russland, mit dem Ukraine-Krieg. Natürlich das Gleiche jetzt auch beim Iran. Und da ist es einfach immer wichtig, nicht etwas falsch zu verstehen, beziehungsweise misslich, irrtümlich auszulegen. Es geht darum, und für die Weltwoche ist das ein ganz entscheidendes Anliegen, mit Redlichkeit und, ja, benutzen wir dieses Wort, mit intellektueller Eleganz, die Dinge analytisch zu erfassen, damit man daraus nicht die falschen Schlüsse zieht oder weniger falsche Schlüsse zieht. Ist ganz entscheidend. Und jetzt wieder konkret auf die Frage gemünzt, was ist denn damals eigentlich schiefgegangen? Wieso ist diese großartige Zivilisation in einem brodelnden Hexenkessel von Verbrechen und Krieg zu Schanden geritten worden? Hat sie sich selber zu Schanden geritten? Darüber sind ganze Bibliotheken vollgeschrieben worden. Aber für mich als Schweizer ist die entscheidende Lehre, man darf einer Regierung nie trauen. Man darf einer Regierung nie zu viel Macht geben. Macht ist das Gefährlichste. Und wenn Politiker alle Macht an sich reißen, ja, dann ist die Korruption, dann ist die Missbrauchsgefahr am größten. Und dieses Vertrauen in die Genialität einer Führungspersönlichkeit wirkt sich in der Politik oder kann sich in der Politik extrem fatal auswirken. Und auch hier ist in der rückwirkenden Analyse jede Selbstgerechtigkeit verboten. Wir wissen nicht, wie wir damals in dieser schlimmen Situation, in der sich Deutschland befunden hat nach dem Ersten Weltkrieg, da haben viele die einen Fehler gemacht, was nachher zu den Zuspitzungen und zu den entsprechenden fatalen Entwicklungen geführt hat. Wir wissen nicht, was wir getan hätten, also seien wir vorsichtig im Ausrollen des moralisierenden Zeigefingers. Aber entscheidend ist, dass man der Versuchung widersteht, einer Regierung zu viel Macht zu geben und ihr zu viel zuzutrauen. Und auf einer zum Glück viel weniger fürchterlichen Stufe beobachten wir ja heute die gleichen Fehler wieder, nicht zuletzt in der Europäischen Union, die ja ironischerweise angetreten ist, die institutionell gewordene Überwindung dieser Fehler zu sein. Läuft heute aber Gefahr, genau die gleichen Probleme unkontrollierter Macht wieder heraufzubeschwören. Und auch hier, bitte verstehen Sie mich richtig, ich will das überhaupt nicht auf die gleiche Stufe setzen. Zum Glück muss ich das nicht tun. Aber es gibt diese beunruhigenden Entwicklungen, dass eben politische Instanzen in Europa zu viel Macht an sich gerissen haben, zu wenig kontrollierte Macht übernehmen konnten. Auch deshalb, weil die Bürger zu unkritisch gewesen sind. Ich habe die Beispiele schon gebracht in der unmittelbaren Vergangenheit. Ich meine, schauen Sie sich, halten Sie sich nochmal vor Augen, diese ganze grüne Energiepolitik, die ganze Russlandpolitik, die Außenpolitik, das ist brandgefährlich. Also die Lehre des 8. Mai kann nur darin bestehen, dass man der Politik misstraut. Misstrauen, die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens und nie darf man vorauseilend die Regierungen machen lassen. Das ist ganz gefährlich und man ist dann schnell auf einer abschüssigen Bahn und findet sich dann plötzlich in Realitäten wieder, wo man gar nie gedacht hätte, dass man dort ist. Und in so einer Realität, glaube ich, sind wir heute. Ich beobachte mit großer Sorge, wie jetzt dieser Ukraine-Krieg, der ja irgendwie etwas von der Agenda verschwunden ist, in den Hintergrund getreten ist, wie sich da die Dinge immer mehr zuspitzen und mir scheint die Aufmerksamkeit, die Wachsamkeit darf völlig in der Öffentlichkeit nicht mehr vorhanden zu sein. Vielleicht sind meine Warnungen, vielleicht sind meine Befürchtungen übertrieben, mag sein, aber mir ist das Ganze unheimlich. Und ich bin ja im Gespräch mit allen Seiten. Ich schaue mir ja das an, was wir hier auf unserer westlichen Schallplatte abspielen, aber ich versuche auch immer wieder in die andere Geländekammer zu blicken und bin im Gespräch mit Leuten in Russland. Und was ich von dort höre, klingt nicht gut. Sie bekommen in Deutschland Jubelmeldungen, dass das russische Militär in Rücklage sei im Donbass, in der Ukraine. Und das wird dann sozusagen als gute Nachricht verkauft. Wenn das stimmen würde, ich komme gleich noch dazu, was ich von diesen Beschreibungen der Gefechtslage halte, aber wenn es stimmen würde, dann wäre das Anlass für höchste Besorgnis. Denn wenn man eine Atommacht, eine Großmacht in Rücklage, in Schwierigkeiten bringt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass die dann zu ihren gefährlichsten Waffen greift. Und das ist eine Nervosität, das ist ein Druck, der jetzt zu spüren ist in Moskau, wie ich das zumindest wahrzunehmen glaube, dass immer mehr Leute unzufrieden sind, aber nicht, weil sie Putin nicht darin unterstützen würden, diesen Krieg zu unterhalten, sondern weil sie ihm vorhalten, dass er zu wenig unternimmt, dass jetzt einmal eine große Reaktion kommen müsste. Und die Wahrnehmung scheint die zu sein, dass eben Europa, also dass die Ukraine ohne die Hilfe des Westens gar nicht in der Lage wäre, diesen Krieg zu führen. Mit Drohnenschlägen jetzt weit, weit ins russische Hinterland. Man ist sogar dabei, jetzt die Waffenruhe zu brechen im Umfeld dieser Kriegsbeendigungsfeierlichkeiten. Ich meine, das ist ein Spiel mit dem Feuer, das hier Selenskyj betreibt. Das ist ein Übermut, der extrem gefährlich ist und Selenskyj, ich will das nicht moralisch qualifizieren. Selenskyj, man hat ihn natürlich auch in diese Position geschoben, man hat ihm dieses Master of the Universe-Syndrom auch eingepflanzt durch diese kritiklose Bejubelung, gerade auch in westlichen Kreisen. Und Selenskyj hat doch jetzt ein ganz entscheidendes Interesse, die NATO in diesen Krieg voll hineinzuziehen. Das ist für ihn die Trumpfkarte. Und darum zündelt und zäuselt er jetzt mit der Störung dieser Waffenruhe, und weil die Amerikaner im Iran beschäftigt sind, klopft ihm niemand auf die Finger. Und die Europäer, die ein begründetes, ein existenzielles Interesse hätten, mit Russland wieder in einem Friedensmodus einzutreten, sie machen das Gegenteil und gießen tonnenweise Benzin ins Feuer in einer skurrilen Sorglosigkeit, in einem Gefühl der Unverwundbarkeit, das mit der Wirklichkeit überhaupt nichts mehr zu tun hat. Und vor diesem Hintergrund, nicht um Ihnen jetzt Angst zu machen, sondern einfach um hier etwas die Nervensynapsen zu schärfen, hier wieder etwas die Alarmbereitschaft in Gang zu bringen. Ich sage nicht, dass die Szenarien, die ich jetzt beschreibe, hochwahrscheinlich sind, aber bei denen dürfen Sie auch nicht große Wahrscheinlichkeit in Anschlag bringen. In Russland steigt der Druck auf Putin, immer mehr Leute sagen und fordern, ja, jetzt musst du doch den Kriegszustand ausrufen. Jetzt musst du da mal richtig zurückschlagen. Und du musst vor allem die westlichen Unterstützer treffen. Du musst diese Versorgungsbahnen aus Rumänien, aus Polen, die musst du angreifen. Das ist ja lächerlich, nur mit der Ukraine sich dort auseinanderzusetzen. Man muss jetzt hier mal eine richtige Reaktion zeigen. Und nicht mit beidseits gefesselten Händen versuchen, diesen Krieg zu führen. Das ist der Druck, der da in Moskau angeblich aufgebaut wird, was ich höre. Ich hoffe, es ist nicht so. Und man kann nur hoffen, dass da im Kreml niemand die Nerven verliert. Und was ich auch vernehme, ist, dass der Groll gegenüber Deutschland ganz massiv steigt in Russland. Und ich sage Ihnen jetzt mit etwas einfacher Psychologie, wenn du den Bären zu lange mit einer glühenden Eisenstange in der linken Augenhöhle herumstocherst, musst du irgendwann damit rechnen, dass dich ein fürchterlicher Prankenschlag trifft. Und dieser rumpelstilzchenhafte Übermut, den wir da sehen, in der EU-Außenpolitik, diese fast schon hämische Suffisanz jetzt auch angesichts dieser Drohnenerfolge der Ukraine, das ist etwas ganz Gefährliches. Denn die EU steht militärisch nackt da. Die EU und Deutschland, die haben sich in den letzten Jahren politisch immer übernommen. Bei der Migrationspolitik haben sie Entwicklungen zugelassen, die sie nicht mehr beherrschen konnten. Sie haben eine Energiepolitik gemacht, völlig übermütig, jenseits von allen Proportionen, deren Schadensfolgen sich jetzt abzuzeichnen beginnen. Und in der Außenpolitik lebt man auch über die Verhältnisse und ist getrieben von einem Moralismus der Selbstgerechtigkeit, der extrem gefährlich ist. Das ist für mich, wenn ich das versuche, nüchtern zu analysieren, ein grob fahrlässiges Handeln der Regierenden, das auch dadurch möglich geworden ist, dass die Medien ihre kritische Aufsichtsfunktion in Sachen Außenpolitik ganz gröblich vernachlässigt haben, weil sie eben diesen Kult der Eskalation des Moralismus mitgemacht, befeuert haben und dadurch natürlich die Politiker bestätigten in dieser Hochrisikopolitik gegenüber Russland. Und ich sage Ihnen, was ich höre aus Moskau, hoffen wir, dass es nicht stimmt, hoffen wir, dass es übertrieben ist, hoffen wir, dass es aus einer bestimmten Nervosität herauskommt. Was ich höre ist, der Druck auf Putin steigt, zuzuschlagen, gross zuzuschlagen und Deutschland ist da auch auf der Abschussliste. Und das muss uns beunruhigen. Und es gibt sicher Leute, die viel genauer Bescheid wissen und auch in der Diplomatie, in der deutschen Regierung, da bin ich überzeugt, die haben schon noch ihre Kanäle. Aber wenn dann mal die öffentliche Stimmung und sozusagen die öffentliche Dynamik einsetzt, und das ist ja auch etwas, was man sich am 8. Mai noch einmal vergegenwärtigen sollte, wie eben dieses Europa, vor allem im Ersten Weltkrieg, plötzlich durch eine sich selbst verstärkende Dynamik in einen Krieg hineingerissen wurde oder hineinschlafwandelte, wie da das berühmte Wort lautet, aus dem man dann nicht mehr hinausgefunden hat, bis es zum Zweiten Weltkrieg, der ja eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs war, kommen musste. Und jetzt 81 Jahre danach sind wir vielleicht dabei, einmal mehr in einen Abgrund hineinzustolpern, im vollen Bewusstsein. Man habe alles unter Kontrolle, wir schaffen das. Also das ist hier die schwierige Situation. Und ich habe in der Schweizer Sendung noch etwas anderes herausgestrichen, nämlich, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der die internationale Ordnung wirklich auseinanderbricht. Die sogenannte regelbasierte Ordnung von 1945 dann bis zum Ende des Kalten Kriegs, dann die unipolare Herrschaft der Amerikaner, hieß regelbasiert, aber es waren einfach die Regeln der USA, die wurden natürlich von anderen Seiten nicht so als diese respektiert. Man hat das immer als eine Art Hegemonie empfunden, war es natürlich auch aufgrund der entsprechenden Entwicklungen, muss man nüchtern feststellen, und das wird heute nicht mehr akzeptiert, das internationale Recht, das sogenannte Völkerrecht, wird zur Disposition gestellt. Die Großmächte setzen sich nach Belieben darüber hinweg. Sowohl die Amerikaner wie auch die Russen, die Israeli. Und alle haben natürlich gute Gründe, darauf hinzuweisen, dass sie ja im Grunde auch wieder irgendeinen völkerrechtlichen Grundsatz sich zu eigen machen können. Die Russen beziehen sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker im Donbass, die Israeli beziehen sich auf das Selbstverteidigungsrecht gegenüber Bedrohungen und die Amerikaner beziehen sich auf ihre Monroe-Doktrin. Trump ist eigentlich noch am ehrlichsten. Er sagt, das Völkerrecht interessiert mich nicht und ich gehe einfach drauf los. Und alle versuchen jetzt in dieser Auflösungsphase, sich ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu sichern. Und das ist die Unsicherheit, in der wir leben. Und im Moment misstrauen alle allen. Und im Hintergrund sind die Chinesen, die machen es am schlauesten, mit großer Geduld, die setzen ihre Steine, die bauen ihre Mechanik auf. Die Chinesen sind im Moment die Meisterschachspieler auf diesem Schachbrett des Wahnsinns, das wir da beobachten. Und weil das so ist, ist eben die Neigung groß, jetzt bei allen möglichst viel an sich zu reißen, um dann eben gut dazustehen, wenn die Verhältnisse wieder festgefroren werden, wenn es dann wieder Abmachungen gibt. Das heißt, wir sind da in einer extrem aufgewühlten Phase. Und was bedeutet das für Länder, was bedeutet das für Staaten wie Deutschland, Österreich, die Schweiz? Das habe ich länger ausgeführt, aber ich möchte es hier einfach nochmal wiederholen, weil nicht alle beide Sendungen schauen. Das Wichtigste ist, dass man die eigenen nationalen Interessen ins Zentrum stellt. Dass man diese Diskussion ganz ehrlich führt. Dass man sich innenpolitisch nicht übernimmt, Stichwort Wirtschaftskraft, Stichwort Energie, Stichwort Migration, Stichwort innere Sicherheit, Stichwort allgemeiner Zustand der Infrastrukturbildung, also dass man die Bestände, die Stärken, die man hat, die pflegt. Dazu gehört übrigens auch die Demokratie, dass man die Demokratie ernst nimmt. Brandmauern sind Ausdruck eines falschen Denkens, sind Ausdruck einer Parteiendiktatur, könnte man sagen, die glaubt einfach hier das Zepter führen zu können, mit dem muss man abfahren. Demokratien haben die Stärke, das ist ihr unschätzbarer Vorteil gegenüber autoritären Systemen, dass sie eben die freie Diskussion zulassen und zulassen müssen. Und darum ist es von größter Gefahr, wenn wir beobachten, dass eben in den Demokratien des Westens, gerade auch in Europa, in Deutschland, in anderen Staaten, zum Teil auch ein bisschen in der Schweiz, die freie Rede eingeschränkt wird. Damit steigt natürlich die Gefahr von Fehlentscheidungen, weil man nur noch einseitig diskutiert. Und Sie haben ja genügend Beispiele jetzt in der Vergangenheit gesehen in Deutschland, dass eben diese Einseitigkeit auch zu einseitigen falschen Entscheidungen führt. Siehe Klima, siehe Migration, siehe jetzt auch Außenpolitik Russland. Da hätte Deutschland das primäre Interesse daran, als Friedensmacht, als neutrale Vermittlungsinstanz zwischen West und Ost, zwischen Amerika und Russland, zwischen Europa und Russland, als Brücke zu fungieren. Man macht das Gegenteil, man rüstet sich auf, um gegen Russland Krieg zu führen oder Krieg führen zu können. Das ist eine Strategie, die gerade vor dem Hintergrund des 8. Mai geradezu abenteuerlich, gefährlich anmutet, um es jetzt mal ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Also das ist hier der ganz entscheidende Punkt, dass man sich nicht übernimmt in einer Welt, in der die Regeln nicht mehr gelten, in der Konflikte jederzeit ausbrechen können. Und da muss man sich wirklich fragen, was sind die Risiken, die ich eingehen kann und welche Risiken darf ich auf keinen Fall eingehen. Und im Moment, zu diesem Schluss komme ich, durch diese Zuspitzung, durch diese Aufmunitionierung und Daueraufrüstung der Ukraine durch den Westen stehen wir einer ganz großen Eskalation so nahe wie nie. Und man kann nur hoffen, dass sie kühlen Kopf bewahren im Kreml. Und Putin, das ist ja auch wieder interessant, kontrastiert etwas mit den Wahrnehmungen hier. Putin steht auf der Bremse. Und er hat jetzt massiven Druck, um sein Gesicht nicht zu verlieren, etwas zu machen. Und ich höre von immer mehr Russen, klugen Russen, gemäßigten Russen, sie sagen, die Situation verschlechtert sich. Wir sind fassungslos, was da in Europa passiert. Und es steigt der Wille, hier ganz massiv mal ein Zeichen, einen Schlag zu setzen, um diesen Krieg zu beenden. Und die Leichtfertigkeit, die Frivolität, mit der man diese Risiken ausblendet, auf der europäischen Seite, durch eine Generation von Politikern, die nun also wirklich noch keine allzu großen Stricke zerrissen haben, die ist alarmierend. Und ich sehe, wenn ich den Computer, wenn ich hier mein Handy anstelle, kommen da immer so Facebook-Clips oder auf Twitter, aber vor allem Facebook, Einspielungen durch den Algorithmus, auch YouTube, mit früheren deutschen Bundeskanzlern, zum Beispiel Helmut Schmidt. Helmut Schmidt war ja als Kanzler jetzt nicht das Genie, für das man ihn vielleicht halten könnte. Seine Wirtschaftspolitik war nicht gut, muss man ehrlicherweise sagen. aber als Interpret, als Deuter, als Instanz schwer beeindruckend. Und wenn man ihn hört, reden über Außenpolitik, über die NATO-Osterweiterung, über das Verhältnis von Deutschland zu Russland, dann wird man melancholisch, wenn man das vergleicht mit dem, was heute regierende Persönlichkeiten in Deutschland von sich geben. Und vielleicht wäre es noch wichtig, in einer gewissen Demut sich an diese Giganten der Bundesrepublik zurückzuerinnern. Helmut Schmidt gehört dazu, aber es gibt auch andere. Die Nachrichten, noch ganz konzis nach dieser etwas breiter angelegten Standortbestimmung im Zeichen der Beunruhigung. USA legen Plan für Kriegsende vor. Wird immer noch diskutiert, allerdings beschießen sie sich schon wieder in der Straße von Hormuz. Die amerikanischen Medien berichten, was da der Friedensplan ist. Der Amerikaner, ich kann das ganz kurz hier zusammenfassen, Urananreicherung, Iran soll zustimmen, für eine bestimmte Zeit kein Uran mehr anzureichern. Die USA wollen auf einem Moratorium von 20 Jahren bestehen. Man soll diese rund 400 Kilogramm hoch angereichertes Uran abgeben. Und einmal mehr, das wird oft unterschätzt, das ist Uran, das unmittelbar atombombenfähig ist. Und es ist nicht im Interesse, dass ein theokratisches Mullah-Regime, egal was die Amerikaner für Fehler gemacht haben, in der Heraufbeschwörung dieser Entwicklung in Iran, das ist eine Tragödie, da gebe ich Ihnen recht, da haben die Amerikaner riesige Fehler gemacht. Allerdings muss man auch sagen, dass sie versucht haben, 1979 mit dem Khomeini-Regime gute Beziehungen zu haben. Man vergisst, dass der Schah von Persien damals, Reza Pahlavi, gar kein Asyl bekommen in den USA. Er starb dann an Krebs in Ägypten. Die Amerikaner haben versucht, mit Khomeini gute Beziehungen aufzubauen. Und diese Kriegserklärung ist da von den Islamisten gemacht worden. Da muss man einfach aufpassen, dass man sich nicht falschen Vorstellungen hingibt. Und dieses Regime, nach meiner Beurteilung, ist zu gefährlich, als dass es im Interesse Europas, Israels und anderer Staaten wäre, denen eine Atombombe zu überlassen. Ich weiß, darüber kann man argumentieren, das ist hypothetisch, da gibt es keine absolute Wahrheit. Wenn Sie mich ganz ehrlich fragen, hätte ich ein gutes Gefühl, wenn diese Regierung eine Atombombe hätte? Nein, ich habe kein gutes Gefühl. Das ist aber auch keine Rechtfertigung für all die Ungeheuerlichkeiten, die dann die Gegner des Irans wieder machen. Und darum ist es eben wichtig, differenziert zu bleiben. Absage an Atomwaffen. Man verlangt von der Regierung in Teheran, sie möge offiziell verkünden, keine Atomwaffen sich aneignen zu wollen. Inspektionen, es soll ein strenges Inspektionsregime geben und die USA wären im Gegenzug bereit, Unternehmenswerte freizugeben, Sanktionen aufzuheben und die Straße von Hormuz müsse dann auch wieder schrittweise geöffnet werden. Das ist der Plan. Offensichtlich wird immer noch darüber diskutiert. Hoffen wir, dass das in die Richtung geht, wie es eben zu wünschen ist. Die Russen lassen sich nicht mehr alles gefallen, schreiben die deutschen Medien und wollen damit glauben machen, dass die Bevölkerung der Auffassung ist, man solle diesen Krieg nun beenden. Nun, ich maße mir nicht an, die russische Seele zu kennen. Was ich höre, ist, dass es tatsächlich vielen Russen nicht mehr passt, was läuft, aber nicht in der Richtung, man solle jetzt quasi kapitulieren, sondern man solle endlich hier diesen Krieg mit aller Entschlossenheit führen und womöglich auch noch den Kriegszustand ausrufen. Der amerikanische Außenminister Marco Rubio war beim Papst, man hat Freundlichkeiten ausgetauscht, wobei der Pontifex Maximus den zweit- oder drittmächtigsten Mann auf Erden etwas habe warten lassen. Und dies sind meines Erachtens die Nachrichten, die erwähnenswert sind. Es gäbe vielleicht noch ein paar andere, aber wir lassen es mal bei knapp 29 Minuten an diesem Punkt stehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Wir sehen uns spätestens persönlich am 7. September dann in Lübeck und bei vielen weiteren Angelegenheiten. Vielleicht ergibt sich vorher schon eine Gelegenheit. Ganz herzlichen Dank. Abonnieren Sie die Weltwoche, bleiben Sie dran. Wir versuchen pointiert, aber immer auch differenziert, die Weltgeschichte zu betrachten, nicht einfach nur Empörung zu bewirtschaften, sondern hoffentlich taugliche Argumente, anregende Auseinandersetzungen zu bieten, Gegensteuer zu geben, ohne aber in die Vehemenz und in den Krawall zu verfallen, der ja nahe liegt in der heutigen Zeit, weil die Emotionen, und das können Sie auch bei uns sehen, natürlich, auch wir sind Menschen, wir sind auch aufgewühlt und manchmal haut's mir den Zentralnucki raus, wie wir sagen, aber man muss das immer wieder einfangen und kühlen Kopf bewahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, einen schönen Tag, bis bald.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen, wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut, wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.